Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Tano Gerke und anlässlich des 25. Todestages von Ernst Jünger haben wir heute einen ganz besonderen Gast, und zwar den Jünger-Biografen Heimo Schwilk. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, für diejenigen, die Heimo Schwilk nicht kennen sollten, möchte ich ihn einmal kurz vorstellen. Also Heimo Schwilk, Jahrgang 1952, ist Journalist und Buchautor. Wie gerade schon gesagt, herausstechend natürlich durch seine Jüngerbiografie, hat aber unter anderem auch Biografien von Hermann Hesse und Rainer Maria Rilke verfasst. Von Hause aus allerdings oder von Berufswegen war Schwilk Journalist, hat bis 2005 bei der Welt am Sonntag gearbeitet. 2015, Entschuldigung. Meine ich, ja. Hat auch für seine journalistische Tätigkeit den Theodor-Wolff-Preis bekommen. Ich glaube, der größte Preis für Journalisten. Und 2015 auch den Gerhard-Löwenthal-Preis, den wollen wir hier nicht unterschlagen. Sie haben dann noch 2006 promoviert bei Hans-Dieter Zimmermann im Fach Germanistik. Genau. Und genau, Ihre neueste Erscheinung ist Mein abenteuerliches Herz, Teil 1 aus den Tagebüchern 1983 bis 1999. Auf dieses Buch kommen wir vielleicht auch später noch kurz zu sprechen, können Sie noch etwas zu sagen. Heute soll es allerdings um Ernst Jünger gehen, der, wie gerade schon gesagt, am 17. Februar seinen 25. Todestag, oder er jährt sich zum 25. Mal. Und ich denke, die meisten, die zuhören, die werden Ernst Jünger kennen. Und für all diejenigen, die es nicht tun, werden das hoffentlich nach dieser Folge ändern. Herr Schwilk, am 17. Februar 1998, also vor 25 Jahren, starb Ernst Jünger. Sie waren auf seiner Beerdigung und durften als einer der wenigen im Anschluss mit seinem engsten Kreis zur Trauerfeier in die Oberförsterei kommen. Sie können ja mal kurz ein paar Eindrücke schildern. Wie haben Sie den Tod Ernst Jüngers erlebt und welche Zäsur stellte er auch für Sie persönlich dar?
Ja, für mich war das insofern sehr bewegend, weil ich damals mittendrin war, aber eher am Anfang meiner Arbeit an dieser Jahrhundertbiografie. Und er hatte noch gesagt, er gratuliert mir, dass ich das jetzt angehe. Ich habe ja schon eine Bildbiografie gemacht und er möchte das aber jetzt nicht begleiten. Seine Frau sei da mit allem ausgestattet, Archive und so weiter. Und er würde sich über dieses Werk nicht hermachen. Er möchte das eigentlich nicht mehr begleiten, in dem Sinne, dass er das bewertet oder so, dass ich ihm irgendwelche Kapitel vorzeigen müsste. Und dann ist er ja auch kurz drauf gestorben. Und das war für mich natürlich so ein Punkt, da wurde plötzlich aus einem Geschichtenbuch, weil ich ihn ja auch erlebt habe, ein Geschichtsbuch. Und ich habe damals die Todesnachricht bekommen, da war ich gerade auf der Fahrt durch Kreuzberg und habe im Radio gehört, dass Ernst Jünger gestorben ist. Und das Bezeichnende an dieser Geschichte, das habe ich auch in meiner Biografie dann ganz am Schluss nochmal aufgegriffen, war ja, dass damals der Bill Clinton in dieser Nacht den Angriff auf Bagdad befohlen hat, also Saddam Hussein war ja schon besiegt eigentlich, aber man hat ja dieses Ölembargo immer verteidigt, also, und der hat dann da gegen die Ölembargo-Regeln verstoßen und da hat man dann ein großes Bombardement angekündigt und dann wurde der Tod von Ernst Jünger gemeldet. Das war irgendwie so, also irgendwie hat der Jünger immer recht gehabt mit seiner, dass er gesagt hat, der Krieg ist nicht nur ein Betriebsunfall der Zivilisation, sondern das ist eine anthropologische Gesetzmäßigkeit. Der kommt immer wieder und das ausgerechnet in der Sendung, in der Nachrichtensendung, wo sein Tod gemeldet wird, auch der kriegerische Akt gemeldet wurde, das war natürlich eine unglaubliche Gleichzeitigkeit.
Können wir mal vielleicht die Stimmung bei der Beerdigung schildern oder vielleicht können wir dann vielleicht mal kurz auf das Echo zu sprechen kommen, weil es gibt ja die berühmten Worte von damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der zu Jüngers Tod geschrieben hat, Jünger habe sich Zeit seines Lebens seinen unabhängigen und unbeugsamen Geist bewahrt. Auch in Deutschlands dunkelsten Stunden, in denen freies Denken als Verbrechen angesehen wurde. Zum Tod Ernst Jünger äußerten sich da nicht nur Helmut Kohl, sondern auch noch andere prominente Politiker und
Personen. Ja, Mitterrand hat sich auch gemeldet mit dem großartigen Aperçu, in dem er sagte, ja, Jünger ist so ein souveräner, unabhängiger Geist gewesen, wie er keinen anderen kennt, der durch dieses Jahrhundert und seine verhängnisvolle Geschichte durchgekommen ist und sozusagen sauber geblieben ist und auch bei sich geblieben ist. Aber was ich bedauert habe bei dieser Beerdigung, ich war natürlich dort und habe das hautnah erlebt, auch dann anschließend, wie Sie sagten, in der Oberförsterei. Was mich sehr betroffen gemacht hat, war im Grunde genommen, als er tot war, ist fast kein Schriftsteller gekommen. Also seine ganzen Kollegen.
An wen haben Sie da vermisst konkret?
Ja, zum Beispiel Dürrenmatt oder also irgendjemand, der ihn ja geschätzt hat und oder Golo Mann hat, glaube damals noch gelebt, ja. Die sind alle nicht gekommen, mal jenseits von den anderen. Ich hatte in meinem Tagebuch ja beschrieben, dass ich den Günter Grass mal getroffen hatte und ihn dann belehrt habe auf einer gemeinsamen Autofahrt, dass er eigentlich falsche Vorstellung von Ernst Jünger hat und dann hat er am Schluss gesagt, ich soll ihm doch bitte sagen, welche Stellen er bei Jünger lesen soll. Und er hat tatsächlich in seinem Buch über dieses Jahrhundert den Jünger ganz freundlich beschrieben. Also das rechne ich mir persönlich an, dass ich ihn da belehrt habe, dass der gesagt hat, das war doch ein Nazi, also so ein bisschen vordergründig.
Günter Grass-mäßig, ja.
Ja, der wusste gar nichts über ihn. Und ich habe ihn dann belehrt und hat sich dann das und anschließend ist es ganz ordentlich ausgefallen. Aber solche Leute sind alle nicht gekommen. Aber auf der anderen Seite hat ja Marbach dann mal so ein Kabinett gemacht, wo dann die ganzen Schriftsteller genannt wurden, auch in der Vergangenheit, die sich sehr wohlwollend und teilweise extrem freundlich zu Jünger geäußert haben. Unter anderem zum Beispiel Celan. Ja. Celan wollte ganz, hat gehofft, dass Jünger seine Gedichte mithilft zu veröffentlichen und so weiter. Wenn man sich gar nicht vorstellen kann, dass Celan sich an Jünger ranmacht sozusagen. Und dass dann so ein Schweigen kommt und dass man hat sich nicht von ihm, er ist ja überall gefeiert worden, in ganz Europa, alle Gazetten haben über ihn berichtet, in Spanien, in Frankreich, überall. Und die Politiker haben sich vor ihm verneigt. Das ist alles okay. Allerdings bei der Beerdigung war kein Kohl dabei. Also da fiel dann aus dem Raster, ja.
Darauf zielt auch so ein bisschen meine Frage ab. War diese Bekundung quasi politisches Tagesgeschäft oder konnte man quasi von den Worten Kohls auch eine tatsächliche Wertschätzung von Jünger auch ableiten?
Ich glaube, er hat ihn menschlich nicht so wertgeschätzt. Er hat mal, das habe ich selber erlebt, auch in der Oberförsterei, also mal so nebenbei gesagt hat, der Jünger ist halt ja ein Selbstdarsteller, wobei er ja der Allergrößte war. Aber er hat, ich glaube, sich als Historiker für ihn interessiert. Vom literarischen Werk wusste er gar nichts. Das habe ich auch in meiner Biografie beschrieben. Der Mitterrand hat ja alles gelesen. Der hatte auch, so kam es auch zu dem Besuch, der hat die Strahlung in der französischen Übersetzung gelesen und hat dann unterm Tisch, weil ihn irgendwie so eine EU-Konferenz langweilte, und hat es gelesen. Und das hat der Kohl blitzschnell erkannt und hat gesagt, sollen wir denn da hinfliegen? Das war irgendwo in der Nähe vom Bodensee oder in Konstanz. Und der wohnt gleich hier ums Eck. Und hat der Mitterrand gesagt, ja, selbstverständlich, gerne. Und dann sind sie da hingeflogen und der Jünger hat sich sehr angeregt mit Mitterrand über literarische Phänomene, nicht nur über sein eigenes Werk, auch über andere französische Schriftsteller unterhalten. Und der Kohl hat dann halt über den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz und hat über das berichtet und gesprochen, was ihm wichtig war, wo er sich sicher fühlte. Er war ja ein Historiker, ein studierter Historiker. Und das heißt, im Grunde genommen gipfelte das in der Szene, als der Jünger ihm dann ein Buch schenkte. Damals hat er ja einen Kriminalroman veröffentlicht, das heißt Eine gefährliche Begegnung. Und der ist rausgekommen, hat ja keiner erwartet, dass er Jünger im hohen Alter noch einen Krimi schreibt. Und dann hat er ihm reingeschrieben, nach einer ungefährlichen Begegnung.
Sehr schön, ja. Also
das war es
auch im Alter noch.
Ja. Ja, ja. Das war bezeichnend. Das hat quasi das Verhältnis von den zwei aufgelöst.
Sie schreiben in Ihren Tagebüchern, es gibt eine tiefe innere Verbindung, die mich zu diesem Mann, also Ernst Jünger, geführt hat. Also worin lag diese Verbindung begründet? Und wie sind Sie überhaupt zu Jünger als Schriftsteller gekommen?
Was ich an Jünger immer bewundert habe, sind zwei Dinge. Einmal diese unglaubliche Widerständigkeit, also durch ein ganzes Jahrhundert das eigene durchzutragen und sich nicht korrumpieren zu lassen von diesen verschiedenen Mächten, die wir ja in Deutschland hatten. Der Mann ist im Kaiserreich geboren und in der Berliner Republik gestorben. Also der hat ja nun wirklich das ganze Jahrhundert durchwandert und ist immer eigentlich an sich treu geblieben. Das ist das eine, was mich sehr beeindruckt hat. Und das andere ist natürlich dieser Glanz, den er, das, was ich die Ästhetik des Wunderbaren nenne. Es gibt auch eine Ästhetik des Schreckens in seinem Werk. So Abenteuerliche Herz ist ja zwischen diesen zwei Pole gespannt, aber das, die Ästhetik des Wunderbaren, dass er quasi nicht nur in den Reisetagebüchern oder Tagebüchern, sondern dass er es hinbekommt, durch die Sprache und Beschreibung, seine Beschreibungskunst, so eine Magie zu erzeugen, dass du als Leser so mitgerissen wirst und dass dann quasi die Welt doppelbödig, stereoskopisch wird, also eine gewisse Tiefendimension bekommt. Das hat mich immer unglaublich fasziniert, weil es gibt sehr wenige Schriftsteller. Heute würde man das vielleicht als Surrealismus beschreiben, aber ich glaube, das erfasst es nicht richtig. Der Jünger ist, glaube ich, schon ein Autor sui generis, der ist einfach nicht vergleichbar. Aber mich hat das schon sehr, sehr beeindruckt und dann auch diese Traumwelt, die hat mich sehr, also dieser romantische Zug, die Nacht ernst zu nehmen.
Und machen Sie auch in Ihrem Tagebuch auch?
Gibt's auch das mache ich auch. Aber ich habe es nicht deshalb gemacht, weil ich es Jünger abgeguckt habe, sondern weil ich ein intensiver Träumer bin und meine Träume auch immer aufgeschrieben habe. Das geht ja bis 83 zurück. Und ich habe die immer notiert und die haben ja auch diese Abgründigkeit. Ich lasse die einfach auch so stehen, als zweite Wirklichkeit sozusagen. Beschreibe ich auch in meinem Vorwort, dass quasi der Traum vielleicht das Reich des Möglichen ist. Ja. Und wir leben in der Welt des Tatsächlichen, in einer etwas, was Jünger dann in der späten Schrift auch ausgeführt hat, in der Schere. Also wir leben in der sehr begrenzten Realität, während die Wirklichkeit hat sozusagen eine mystische Dimension. Die verbindet beides miteinander, ja, Tag und Nacht und so weiter. Deshalb gilt ja Jüngers Todesmetaphysik als besonders skandalös, weil er diese Zustände immer so also so eine Art von Dünnhäutigkeit, dass es eine das andere überlagert, dass man nie genau weiß, aus Abenteuerherz lebt ja von dieser Kraft der Beschreibung, dass plötzlich etwas Totes ganz lebendig wird und umgekehrt. Also dass sich diese Zustände auswechseln lassen und das im Grunde genommen, das ist ja seine Grundbehauptung, dass es eigentlich gar kein Zeitphänomen gibt, sondern dass es eine Gleichzeitigkeit gibt. Das edelt oder adelt ja auch das menschliche Bewusstsein, dass man eigentlich gar nicht sterben kann in dem Sinne, sondern dass man immer weiterhin an diesem kosmischen, mystischen Ganzheitserlebnis teilhabt. Das muss nicht christlich interpretiert werden, das ist ein religiöser Grundzug in seinem Werk, der von ganz Anfang kommt, im Ersten Weltkrieg hat er es wahrscheinlich erfahren in dieser Schrecklichkeit und dann hat er das mehr und mehr rauspräpariert in der Natur. Und insofern hat er da einen gewaltigen Bogen geschlagen. Das hat mich einfach als junger Leser bei aller Hermetik, die ich am Anfang auch erfahren habe, mein Vater hat mir mal das abenteuerliche Herz in die Hand gedrückt.
War das Ihre erste Begegnung?
Ja, genau. Nicht in Stahlgewitter oder so, obwohl ich ja auch Fallschirmjäger-Offizier war. Das habe ich gar nicht gekannt. Ich habe das abenteuerliche Herz gelesen und habe meinem Vater dann gesagt, nach 2-3 Wochen, das ist ein interessantes Buch, aber ich verstehe gar nichts. Mhm. Weil das sind so hermetische, symbolische Figuren.
Aber wenn man einmal drin ist.
Aber wenn man dann diese Werke kennt und weiß, das wenn man sozusagen die Chiffre lesen kann mit der Zeit, ist ein Buch, dann erschließt sich einem. Das erste eher, das abenteuerliche Herz in der ersten Fassung, eher als die zweite. Bei der zweiten kommt ja die Camouflage dazu, die hat er im Dritten Reich geschrieben, das erste 28, das zweite 38. Da hat er dann, da heißt es ja Figuren, da versucht er das in Symbole zu fassen, während im ersten spricht er ganz offen über das Abenteuer und dass man was wagen muss und dass man, also über autobiografische Zusammenhänge, Fremdenlegion und so. Da ist es so ein bisschen politischer, alltagspolitischer und im zweiten ist es schon so ein bisschen verklausuliert.
Das ist ja unter jüngeren Lesern oft die Einstiegsfrage, die erste oder die zweite Fassung vom abenteuerlichen genau. Herzen. Was ist? Ja.
Also ich muss sagen, mich hat die erste natürlich ungeheuer hingerissen. Als Lektüre-Erlebnis war der erste nachdrücklicher für mich, weil sie auch appellativer und persönlicher ist. Die zweite hat mich dann beim dritten und vierten Lesen natürlich auch deshalb überzeugt, weil sie im Dritten Reich geschrieben wurde und weil ja unglaublich viel Kritik drin steckt an dem, was, wenn da irgendwelche Leute aus dem Restaurant in den Keller verschleppt werden und da gefoltert werden oder wenn da Kannibalismus stattfindet, ja, und der Jünger in diesem Geschäft sagt, was ist denn das für Fleisch? Und er sagt, ja, das ist Menschenfleisch. Und es ist besonders delikat, weil es sind jagdbare Wesen gewesen, also nicht gezüchtet. Also, und dann sagte der Jünger als Pointe zum Schluss: Ich wusste gar nicht, dass die Zivilisation in dieser Stadt so, schon so weit fortgeschritten ist. Mhm. Also, das sind auch direkte, ja, Anschläge geradezu gegen diese Menschenvernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten. Das muss man auch sehen. Und das alles in Deutschland zu veröffentlichen, da kam ja erst noch die Marmorklippen als Widerstandsbuch. Mhm. Das ist schon ein sehr mutiger Akt gewesen.
Ja, man hört es schon raus, Ihre Begeisterung auch für die poetische Welt Jüngers ist sehr groß. Wie war es denn dann für Sie als Biograf? Haben Sie sich ja auch das kann man in Tagebüchern auch nachlesen, wie Sie sich Jünger angenähert haben und wie gut Sie sich auch mit ihm und seiner damaligen Frau verstanden haben. Also wie war es dann für Sie, sag ich mal, Ihren dichterischen Heroen Jünger dann aus nächster Nähe zu kennen und mal hinter die Kulissen zu schauen? War das irgendwie entzaubernd oder was hat das mit Ihrem Blick auf Jünger und sein Werk gemacht?
Ja, Jünger hat es ja oft selber beschrieben, in 70 in seinen Tagebüchern, dass es nichts Gefährliches für einen Dichter gibt, als wenn die Leser vorstellig werden.
Weil dann bei ihm oft passiert ist.
Ja, weil meistens die Imagination gewaltig ist, also der Heros, ja, und dann puppt er sich als Schreibtischtäter oder so, kann ja auch passieren. Bei Jünger ist mir das nicht passiert, muss ich sagen. Ich bin natürlich mit einem unglaublichen Bammel hingefahren und mit einer gewissen Ehrfurcht und alles drum und dran, aber auf der anderen Seite hat er mir es leicht gemacht, weil wir sind ja gleich in die Kneipe gegangen, in den Löwen, haben da eine Flasche Wein bestellt und haben dann über Frankreich geplaudert. Er hat mich gefragt, was ich denn so an französischen Autoren gelesen hätte. Habe ich natürlich gesagt, Maupassant und Camus und die einschlägigen Leute halt, auch Sartre. Und dann hat er über sich erzählt und haben über Frankreich als historisches Phänomen gesprochen. Und dann war irgendwie, es war so ein Zungenlöser. Und dann über das, was ich davor habe, dass ich die Bildbiografie machen will, dass er die Archive öffnet und dass er, und da hat er irgendwo gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der vielleicht ihm gewogen ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber einen eigenen kritischen Ansatz hat. Und das war ihm immer recht. Ich glaube, er hat nichts mehr verachtet als Leute, die ihm so ein bisschen kriecherisch gekommen sind. Also die dann versucht haben, ihm immer von den Lippen die Worte abzulesen. Das mochte er gar nicht. Ja, zu kritisch sollten sie allerdings auch nicht sein. Das mochte er auch nicht, als der Mohler ein paar Mal widersprochen hat und ihm vorgeworfen hat, er wird seine Werke frisieren.
Ja, und zum Mohler kommen wir am Ende nochmal ganz kurz.
Was sein Leben verändert hätte und er hätte da eine Hand an den Arbeiter oder totale Mobilmachung gelegt. Da wurde dann der Jünger fuchsteufelswild. Das mochte er auch nicht. Oder wenn der seine Papierkörbe durchwühlt hat und irgendwelche Sachen mitgenommen hat, die der Jünger weggeschmissen hat. Also Vertrauensfragen, da war er sehr, er hat mir ja dann ganze Briefwechsel mit nach Hause gegeben. Also er hatte schon ein großes Vertrauen, dass ich, ja, die war noch nicht mal archiviert. Da hat er nicht mal die Frau Jünger drüber geguckt. Die hat er mir einfach eingepackt und die nahm ich dann mit nach Hause. Also es war ein großer Vertrauensvorschuss, den ich dann auch, glaube ich, zurückgezahlt habe. Aber ich habe trotz allem, das ist mir auch ja von den Kritikern attestiert worden, auch vom Spiegel bis habe ich ja in meinem Tagebuch geschrieben, ich habe das seltsame Kunststück, ist mir gelungen, sowohl im Spiegel als auch in der Jungen Freiheit gelobt zu werden.
Ja, das schaffen nicht viele.
Das schaffen nicht so viele. Also ich habe da dafür diese Distanz, habe ich dann doch den entsprechenden Lob oder Komplimente bekommen, dass ich nicht ganz als der Jünger hier aufgetreten bin. Das entspricht auch nicht meiner Annäherung.
Aber eine gewisse Sympathie muss ja da gewesen sein, wie Sie beschreiben.
Ja, aber das ist, glaube ich, das habe ich ja auch mit dem Rüdiger Safranski mal diskutiert, über das Schreiben von Biografien, dass meine Meinung nach, das entspricht ihm auch, ein Biograf nicht der Feind des Porträtierten sein kann, sondern dass es eine gewisse Schnittmenge geben muss. Man kann nur mit Empathie jemand darstellen, sein Leben, wenn man irgendwo eine Gemeinsamkeit hat. Das kann im Psychologischen sein, das kann im Geistigen sein, das kann im Lebensgeschichtlichen sein, das ist egal, aber es muss so eine gewisse Parallelexistenz sein, sonst kann man als Porträtist, das habe ich auch bei Hesse so gemerkt, das Letzte, was Sie vorher nicht erwähnt hatten, war mein Buch über Martin Luther. Da habe ich das auch versucht, mich in ihn reinzuversetzen, in diese Glaubenskampf, den ich auch als junger Mensch kannte. Insofern glaube ich schon, dass man über einen Autor, den man hasst, oder Mensch oder Politiker oder Künstler, den man hasst, eigentlich besser dann nur ein Pamphlet schreibt, ja, oder ein Essay, aber keine Biografie.
Sie haben es gerade schon angesprochen, also gewisse Parallelen muss es irgendwie geben zwischen dem Objekt der Biografie und dem Autor. Und bei Ihnen ist vielleicht die Biografie oder die Parallele zu Jünger irgendwie offenkundig, dass Sie ja auch als Journalist im Irakkrieg und im Balkankrieg, wenn ich es richtig recherchiert habe, von vorderster Front sozusagen berichtet haben und in gewisser Weise damit ja auch den Krieg, wenn auch in einer moderneren Form noch als Jüngerszeiten, erlebt haben. Und da natürlich liegt die Frage für mich auch nahe, wie hoch war Ihre Motivation oder wie hoch waren Sie von Jünger beeinflusst, sich da direkt an vorderste Front zu
begeben? Ich glaube, das hat eigentlich mit Jünger weniger zu tun. Das hat allerdings mit dieser Kongruenz zu tun, mit dieser, dass man sich in einem anderen wiederfindet. Ich war ja Fallschirmjägeroffizier. Da kannte ich Jünger eigentlich noch gar nicht. Also ich habe mich für diese Truppe und für diese Bundeswehrzeit entschieden, diese Wehrpflicht entschieden. Da war Jünger noch nicht so aktuell. Also da habe ich zwar was von ihm gelesen, aber das habe ich nicht deshalb. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe das Abenteuerliche Herz gelesen und nicht in Stahlgewittern. Das habe ich viel später gelesen. Ich wurde also von Jünger jetzt nicht animiert, in den Krieg zu gehen. Das war für mich eher die Herausforderung der Journalisten, mal rauszufinden, wie der Krieg auf die Menschen und auf einen selbst wirkt. Also was der für eine Sogwirkung hat. Es wird ja immer drüber geschrieben, der Krieg ist zu verurteilen. Jeder verurteilt den Krieg, wenn er die Zerstörungen sieht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Triebkräfte und Gründe, warum ein Krieg ausbricht. Ja, das heißt also, man lernt vor Ort sehr viel über die Menschen von beiden Seiten. Ich hatte immer einen Dolmetscher, der gehörte zu der oder der jener Seite. Aber man lernt auch viel über sich selber, wie man sich im Krieg verhält, wie man die Gefahr, wie man mit ihr umgeht. Deshalb bin ich ja auch ins Kriegsgebiet gegangen, ins Gefechtsfeld und bin auch als Kriegsgefangener dann von den Saudis festgesetzt worden und habe da erlebt, wie es ist, wenn man mitten im Schlachtfeld, wenn die Panzer um einen rumfahren und man jede vielleicht auf eine Mine treten könnte, was diese Angst bedeutet, ja, oder diese, und auf der anderen Seite habe ich dann festgestellt, dass dieses Ergriffensein von der Situation, der Jünger hat immer gesagt, in die Situation eintreten, also ernst machen, dass die eigentlich die Angst auslöscht.
Wenn sie erkennen diese Situation an und gehen da rein.
Genau, und man hat irgendwie einen inneren Auftrag. Man möchte das rausfinden, dann ordnet man das diesem Ziel unter. Man verhält sich zwar klug, man bewegt sich auch dementsprechend. Ich war ja auch Soldat, man macht jetzt nicht alle Fehler, die man machen kann auf dem Gefechtsfeld, aber man merkt, wie der Krieg einen auch verwandelt und vielleicht etwas aus einem macht, was man am Anfang nicht für möglich gehalten hat. Insofern ist so eine Kriegserfahrung etwas, was ein Journalist macht, wenn er dieses Bedürfnis hat, etwas über sich und über Geschichte zu erfahren. Wie findet Geschichte statt? Oder wie geht es vonstatten? Wer sind die Opfer? Wer sind die Täter? Oder vielleicht ist auch der Soldat ein Opfer. Ja? Also es muss ja nicht immer einseitig sein. Das heißt also, ich bin da in den Krieg zwar mit dem jüngerschen Rüstzeug gegangen, weil ich dann ja inzwischen den gelesen hatte. Und manchmal mache ich auch so im Tagebuch ein paar Anspielungen drauf, ja. Zum Beispiel sage ich, wenn ich aufs Dach des Hotels ging, sind ein paar Skat-Raketen eingeschlagen in der Stadt, dann sage ich leider kein Burgunder greifbar. Ja. Also dadurch spiele ich dann manchmal auf so jüngerische Ursituationen an, aber eher ironisch. Ja?
Sie haben es gerade schon genannt, also bei Jünger der Krieg als anthropologische Konstante sozusagen. Gleichzeitig war Jüngers eigene Deutung des Krieges oder seines Frühwerkes in Stahlgewittern zielt ja auch darauf ab oder hervorzuheben, dass der klassische Krieg der homerischen Helden sozusagen abgelöst wurde von einer anderen Form des Krieges, also nicht nur durch andere Mittel, sondern durch andere Mächte, die dahinter stehen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal den Krieg in der Ukraine angucke, sieht der auch noch sehr aus von den Mitteln wie im Ersten Weltkrieg. Also was meinen Sie, behält Jünger mit seiner These des Krieges recht oder sind das alles Ausläufer seiner These?
Ich glaube, dass das ist ein bisschen schwierig jetzt den Ersten Weltkrieg und dadurch ist es ein Schützengrabenkrieg jetzt auch in Luhansk und so weiter, aber es ist ein Krieg mit angezogener Handbremse. Das heißt,
der jetzige
Krieg, weil jeder weiß, wie Putin seit 21 Jahren Krieg führt. Immer mit angezogener Handbremse, nur um den Kriegszustand herbeizuführen und dadurch in gewisser Weise zu Hause zu punkten, die Leute auch patriotisch bei sich zu haben, also immer sozusagen eine Sperrminorität zu haben. Das heißt also, dieser Krieg wird gar nicht mit dieser absoluten technischen Überlegenheit geführt, was ja eigentlich, wenn die jetzt ihr ganzes Raketenarsenal einsetzen würden, dann können die wahrscheinlich die Ukraine total platt machen. So machen sie halt sie stechen die Blase mal rein da dort und das Elektrizitätswerk fällt aus. Sie machen es Europa schwer, es kostet ziemlich viel Geld, es löst Flüchtlingsströme aus. Also der Kollateraleffekt ist wichtiger als der hauptsächliche Krieg. Insofern kann man beides nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, der Krieg zum Beispiel, den ich im Irak erlebt hatte, der war viel technischer. Also die Amerikaner haben damals wirklich chirurgisch bombardiert. Das sind ja keine Massen umgekommen in dem Sinne. Ja, es gab zwar auch Kollateraleffekte, dass ein Hochhaus getroffen wurde, aber im Großen und Ganzen haben sie ganz bewusst die Armee, die dann flüchtete von Kuwait durch die Wüste, die haben sie dann nachts erwischt und ausgebombt. Und sie haben dann die Verteidigungsministerium und dies und da, wo sie glaubten, oder die Paläste von Saddam Hussein, um die Führungselite zu erwischen. Also sie haben schon sehr punktuell ihre modernen Waffen eingesetzt. Allerdings kann man das auch schwer vergleichen, weil das ist eine ganz andere Topografie, diese Wüste, als eben die Region, von der wir jetzt sprechen, in der Ukraine. Das ist eigentlich eine sumpfige Wasserlandschaft voller Seen und so. Also da kann man nicht so durchmarschieren wie jetzt auf Bagdad zu. Insofern ist er ein bisschen nicht vergleichbar. Auf der anderen Seite ist es aber auch gewollt ein anderer Krieg. Die Amerikaner wollten keine Opfer haben. Die Russen wollen ganz viele Opfer haben, weil sie sagen, am Ende haben wir viel mehr Menschen. Mhm. Ja, also wir sterben jetzt um die Wette, aber ihr seid eher fertig als wir. Ja, das heißt also, die Leute werden verheizt. Es gibt ja diese Beispiele auch aus dem Zweiten Weltkrieg, dass da ein deutsches MG-Nest war und da haben sie dann so lange die gegen den Hügel anstürmen lassen, bis den Deutschen die Munition ausging. Dann konnte dann der Letzte dem den Hals umdrehen. Das heißt also, man hat den Körper auch als Waffe eingesetzt, weil man es nicht so viel Waffen hatte. Und bei den Russen ist es jetzt ähnlich. Es ist ein Abnutzungskrieg. Es wird nicht mit voller Kraft geführt, sondern es wird mal berechnet auf die innenpolitische Wirkung auch, Vietnamkrieg, Irakkrieg, das ist alles so ein bisschen im Hinterkopf und dass dadurch in den Demokratien des Westens, wo es ja viel Öffentlichkeit und Medien gibt, dass da ein gewisser Effekt erzielt wird. Die Frage ist jetzt nur, ist es ein Wettrennen sozusagen mit Putin Standing in Russland, wenn er irgendwann als Loser gilt, weil er einfach das Land nicht in den Griff kriegt, oder ob uns die Puste ausgeht. Das ist so ein bisschen ein Wettlauf, ist eigentlich ein inhumaner Wettlauf, der sich gar nicht um die Menschen kümmert, sondern in dem zwei geopolitische Prinzipien miteinander im Krieg liegen.
Das ist ja im Prinzip auch das, was Jünger immer gesagt hat oder das, was den modernen Krieg ausmache, dass es eben Mächte sind, die da agieren und keine Individuen, keine Helden im homerischen Sinne mehr, um da aber diese Linie mal aufzunehmen. Wenn Jünger trotzdem sagt, der Krieg sei eine anthropologische Konstante, was passiert denn dann, wenn es den Krieg im klassischen Sinne nicht mehr gibt, diese Konstante aber noch da ist im Menschen?
Ja, die Konstante ist ja der Krieg. Nicht unbedingt, was der Krieg aus den Menschen macht, sondern diese kriegerische Auseinandersetzung, egal ob mit ferngelenkten Bomben oder wie immer. Das heißt, die Zerstörung heute ist eher die Zerstörung der Infrastruktur das Ziel. Mal vom Atomkrieg ganz abgesehen, der wird nie stattfinden oder zumindest nicht von den Großmächten stattfinden. Bei kleineren, da bin ich mir nicht so sicher, ob nicht irgendwann Iran in seiner Verzweiflung eine Atombombe wirft oder Nordkorea oder im Übermut. Während die Großmächte wissen, der Putin weiß genau, dass er im Kreml verglüht, wenn er eine Atombombe wirft. Dann gibt es halt diesen strategischen Schlagabtausch. Aber unterhalb von der Schwelle, glaube ich, gibt es die anthropologische Gesetzmäßigkeit ist so weit gefasst, dass es heißt, nicht es geht um Aggressivität. Es geht nicht darum, dass man jetzt im Schützengraben liegt oder dass man Mann gegen Mann kämpft, sondern es geht darum, dass die Aggression sich kriegerisch entlädt. In welcher Form auch immer. Mit welchen Waffen auch immer. Das heißt, das ist das anthropologische Grundprinzip, was der Junge hat es natürlich im Kampf als innerer Lebens mehr zugespitzt auf diesen Kampf Mann gegen Mann, also das Tier tritt in der Brust des Menschen, aus dem Menschen wird ein Tier. Er hat ja dann zum Schluss, das ist da vielleicht auch gegen seine eigene These gewendet, der totalen Mobilmachung aller Ressourcen, hat er ja dann den Stoßtruppführer verkörpert. Also derjenige, der dann zwischen den Linien, die mit unglaublich viel Blei gestreut werden, wo unglaublich viel Artillerie runterkommt, hat er sich sozusagen wieder als Stoßtruppführer, hat er nachgewiesen, dass der Einzelne doch ganz viel bewegen kann. Das heißt, der Mensch ist doch nicht nur Material, sondern der kann auch sich anarchisch durch das Kampfgelände bewegen. Und heute sagt man, heute hat es ja, ist ja ein neuer Begriff des Partisanen, also dass man sagt, wenn ein Land besetzt wird, wenn aber, sagen wir, die Russen würden jetzt die Ukraine besetzen, dann hätten sie ein ganzes Land als Partisan, dann hätten sie unglaublich, es war in Afghanistan ja ähnlich, ja, als die Russen dort einmarschiert sind, die haben ja nicht in der offenen Feldschlacht verloren, sondern die haben unglaublich viel Menschen verloren, durch Partisanen, durch Anschläge, durch Abschüsse von Transportflugzeugen und so weiter. Also wenn heute eine unterlegene Macht partisanenhaft kämpft, weil sie einen Begriff von ihrer Nation oder von ihrem Land hat, dann ist sie eigentlich fast unbesiegbar. Insofern ist es schwierig zu sagen, der Krieg kommt irgendwann zu Ende oder der Krieg verändert permanent sein Gesicht, aber das Bleibende bleibt der Aggressionstrieb, sich kriegerischen Mitteln einen Vorteil zu verschaffen oder die Hoffnung drauf zumindest.
Kommen wir mal zurück zu seichteren Gefilden und zwar ihrer Biografie Ernst Jünger, ein Jahrhundertleben, die 10 Jahre ungefähr nach Jüngers Tod erschienen ist. Ja, und natürlich war das Aufsehen groß gegenüber dieser Biografie und Kritiker haben ihn auch vorgeworfen, Jünger auf einen dichterischen Olymp heben zu wollen, was jetzt aus meiner Sicht kein legitimes Anliegen wäre, aber es war sicherlich als Kritik gemeint. Ja, wie stehen Sie dazu? Haben Sie versucht, Jünger auf den dichterischen Olymp zu heben oder haben Sie ihn dem Rang zugewiesen, den er verdient hat?
Na ja, gut, im dichterischen Olymp ist er ja selber, da brauche ich ihn nicht hochheben. Ich habe ja im Grunde genommen als Biograf nur nachgezeichnet, was er erlebt hat und wie sich sein Werk entwickelt hat. Ich weiß auch gar nicht so, ob man mir das vorgeworfen hat. Ich muss eigentlich im Nachhinein sagen, dass ich eigentlich überschwängliches Lob bekommen habe. Wie gesagt, vom Spiegel bis zur Jungen Freiheit, über die Welt und die FAZ, überall ist dieses Buch eigentlich, selbst der Schirmacher hat es ja zum Buch des Jahres gemacht und hat sogar, als dann seine Leser sagt, wann wird es eigentlich nicht richtig besprochen von Ihnen? Er hat es ja nicht gekriegt, das Manuskript, und da gab es so eine Kontroverse mit dem Verlag, weil der Spiegel es bekommen hat, oder war stocksauer und hat gesagt, ich bespreche keine Pieper-Bücher mehr. Und dann haben aber die Leser immer geschrieben, ja, die FAZ bespricht alle wichtigen Bücher und Sie, Herr Schirmacher, sind immer nach Wülflingen gereist und wollten unbedingt dabei sein und jetzt kommt da nichts. Und dann hat er es zum Buch gemacht des Jahres und dann haben die Leser weitergewütet und dann hat er eine Sonderseite eingerichtet bei der FAZ, die Versäumnisse des Jahres, und hat ein Editorial geschrieben, mein Versäumnis des Jahres ist, dass ich das Buch nicht besprochen habe. Das war natürlich die größtmögliche Aufmerksamkeit, weil dass der Schirmacher sich quasi entschuldigt, das hat es noch nie gegeben. Da bin ich dann auch von vielen Kollegen angesprochen und habe gesagt, das ist ja unglaublich, der Schirmacher hat sich mehr oder weniger bei Ihnen entschuldigt. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, es ist fast zu viel gelobt worden. Es gab so ein paar kritische Stimmen, aber mein Gott, meine Hermann Hesse-Biografie ist ja ins Chinesische übersetzt worden und ist eigentlich bis heute mein größter Erfolg. Da hat dann irgendeiner in der Süddeutschen geschrieben, auch da gab es überschwängliches Lob, das ist ein Buch für Hesse-Hasser. Also man kann immer das Gegenteil behaupten, was die anderen sagen, um irgendwie sich zu unterscheiden. Das gibt immer irgendwelche Leute. Ob ich ihn in den literarischen Olymp gehoben habe, würde ich eher in Frage stellen. Ich habe einfach versucht, das darzustellen, was literaturwissenschaftlich, da bin ich sicher auf der Höhe der Zeit gewesen bei meinem Buch, allen klar war und wo man sich einig war, dass es bedeutende Bücher von Jünger gibt und weniger bedeutende, zum Beispiel sein erzählerisches Werk, das ist nicht so seine Stärke, er ist ja mehr der Essayist und der Tagebuchautor. Das habe ich auch alles nachgezeichnet, insofern fühle ich mich da jetzt nicht unbedingt angesprochen.
Wenn, dann gehen die Angriffe ja wahrscheinlich auch eher gegen Jünger als Person, der ja nach wie vor auch im politischen Spektrum eine Reizfigur ist. Und das würde mich persönlich jetzt auch als deutlich jünger Leser interessieren, was Sie im Vorgespräch auch schon sagten. Wiefern hat sich denn aus Ihrer Sicht das Jüngerbild in den letzten Jahren gewandelt? Also Sie haben schon gesagt, dass es da immer, immer Schwankungen gab. Und wenn Sie jetzt mal zurückblicken, vor 15 Jahren ist die Biografie geschrieben und heute, meinen Sie, Jünger ist anerkannter als vorher oder was hat das?
Vielleicht nochmal, bevor ich das beantworte, was Sie gerade gefragt haben, nochmal zu dieser Haltung, dass man für Jünger dann büßen muss. Da hat der Jünger mir in das Buch reingeschrieben, ins erste Exemplar hat er eine Widmung reingeschrieben, sozusagen in eigener Sache. Hat er gesagt, oder er hat auch einen Brief geschrieben an mich. Da stand dann drin, also wenn Sie für dieses Buch angegriffen werden, nehmen Sie es nicht so ernst, es gilt gar nicht Ihnen, es gilt mir. Also er hat mich gleich, aber ich habe gesagt, ich habe ihm dann zurückgeschrieben, gesagt, das ist gar nicht nötig, Herr Jünger, also ich bin eher gelobt worden und Sie mit. Aber was heute anders ist als damals, ich würde mal sagen, diese Grundfigur, das habe ich ja jetzt in diesem Beitrag über die Strahlung, die historisch-kritische Ausgabe nochmal zugespitzt. Es ist tatsächlich so, dass jetzt die dritte Umdrehung der Schraube kommt. Also die Umstrittenheit von Jünger wird jetzt nochmal zelebriert. Ganz am Anfang, nach seinem Tod, in den ersten Jahren nach seinem Tod, hat man sehr viele Felder entdeckt, auch das Theologische und die Reiseschriftstellerei von ihm. Das haben wir aufgearbeitet. Da gab es sehr gute Monographien, zum Beispiel von Herrn Weber über die Reiseliteratur. Und dann ist es wieder ein bisschen zurückgeschwungen in diese jüngerkritische Art, der Jünger ist antihuman in seinen Tagebüchern und er ist ein Ästhetisierer. Also das, was man alles schon kennt, ja, das ist in neuer Umdrehung und das ist heute auch ein bisschen das Thema der Symposien, also Jüngers Antisemitismus, da hat man schon, den es ja gar nicht gibt eigentlich, da hat man schon drüber gestritten in den 60er Jahren, das kommt jetzt auch wieder hoch, oder jetzt schreibt man über Gender, ja, sucht krampfhaft nach Gender-Themen bei Jünger. Das heißt, natürlich wird das jetzt auch so ein bisschen aufgeladen, zeithistorisch aufgeladen, aber im Grunde genommen diese Umstrittenheitsthese, Jünger ist irgendwie dann doch faschistoid, ja, irgendwo, ja, das Thema wird immer wieder aufgewärmt. Das heißt also im Grunde genommen wird jetzt unglaublich viel über Jünger geschrieben, das muss man konzentrieren. Also
das Jünger sehen wir auch in der Bibliothek, die Sekundärliteratur
wächst. Ja, die wächst ungeheuer, das also, aber alle kühlen ihr Mütchen an ihm. Also bei Jünger, wie hat er mal gesagt, ein Kritiker hat mal gesagt, ein Schlag gegen Jünger öffnet Türen. Ja, und so ist es bis heute geblieben.
Sie haben gerade schon gesagt, das erzählerische Werk sei weniger die Stärke von Jünger. Und Sie haben Jünger selbst auch als Diarist des Jahrhunderts bezeichnet, was ja sowohl eine Tatsachenbeschreibung ist, aber sicherlich als Lob gemeint war. Worin liegt denn die Stärke der Tagebücher?
Ja, die Stärke der Tagebücher, das habe ich jetzt auch ausgeführt, anhand dieser historisch-kritischen Ausgabe. Die Stärke liegt sicher darin, dass er eine Grundannäherung an dieses Jahrhundert hat, das sehr ungewöhnlich ist, nämlich, dass er in all den wechselnden Figurationen und historischen Situationen, in die er reingeraten ist, immer dieses immer gültige, immer gleich bleibende anthropologische Grundprinzip zu beschreiben versucht. Also das, was immer gilt, was sozusagen all diesen Konflikten zugrunde liegt, einmal diese Aggressivität, dann auch, da kann man dazu stehen, wie man möchte, die Gefährlichkeit des Demos, also des Volkes, das mal den Rattenfänger nachläuft, dann den anderen, die an die Macht bringt, die also nicht unbedingt ein sicheres Fundament haben, was freiheitlich bedeutet, sondern immer gewissen Parolen hinterher hecheln und dementsprechend wird es dann politisch ausgemünzt. Das hat er auch erkannt, weil er hat ja nun diese ganzen Systeme mitbekommen. Und dann hat er auch das Versagen der Aristokratie beschrieben, die ja Hitler dann an die Macht gebracht haben mit. Und das also in den wechselnden Verkleidungen der Zeit das immer Gleichbleibende. Das immer, das ist das Starke dieses Tagebuchs. Aber dann natürlich auch die Feindzeichnung. Also dieses ungeheure Fülle an Phänomenen, die er wahrnimmt. Einerseits dann den kulturellen Reichtum von Paris mitten im Krieg und dann später in 70 verweht seine ganzen Reisen und seine Naturerfahrung. Ja, er war ja nun mal ein Botaniker und jemand, der nicht nur die Käferwelt gut kannte, die Schmetterlingswelt, sondern eigentlich die ganze Natur immer, den Rebus sozusagen, das Buch der Natur gelesen hat. Und das macht diese Tagebücher so reichhaltig, weil sie eigentlich ja nicht auf den Punkt zu bringen sind. Wenn jetzt, sagen wir mal, Thomas Mann permanent über seine Befindlichkeiten schreibt, welche Tabletten er zu sich nimmt und dann schreibt er über Dr. Faustus. Also er schreibt über das, was er gerade schreibt und er schreibt über seinen Körper, über seine Befindlichkeit. Dann, da steht ein Jünger quasi drüber, der schreibt auch mal über Befindlichkeiten, aber die Reichhaltigkeit besteht einfach darin, dass er die Welt als Wunder begreift. Alles. Ja, das Politische, das naturhaft Gegebene, die Natura Naturata, also das Entstandene, aber auch die Natura Naturans sucht, also welches schöpferische Prinzip ist da tätig, was diese ungeheure Fülle erschafft, die Ästhetik des Wunderbaren. Das heißt also, die Tagebücher atmen eine ungeheure Fülle, wie man es vielleicht in diesem Jahrhundert von keiner Seite, selbst die Franzosen, wenn man jetzt die Tagebücher von Montolan liest oder André Gide oder Albert Camus, dann sind es alles sehr reichhaltige Reflexionstagebücher, aber sie gehen nicht so, sie haben nicht diese Fülle. Der Jünger hat natürlich auch unglaublich viel mehr erlebt. Ich meine, der André Gide war mehr oder weniger das sind alles Leute, die am Schreibtisch kleben. Der war ja mal in Moskau, der war ein bisschen Stalinist, okay. Aber da hat er das sich angehört. Aber jemand, der zwei Kriege überlebt hat, Bürgerkriege, der nun alles bedichtet, rund um die Welt gereist ist, das ist halt eine Einmaligkeit. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.
Also ich meine, auch in der zweiten Reihe kommt da an diese Tagebücher niemand dran.
Glaube ich nicht, nein. Also in dieser Fülle und hauptsächlich in dieser Gefährdung, also in dieser Spannung. Ja, er hat ja alle gekannt, man darf ja nicht vergessen, Hitler und Goebbels und alle haben versucht, ihn zu umgarnen. Ich sage immer das Beispiel, als der Goethe sein Werther schrieb, da hat ihn Napoleon, der ja dann Preußen besiegt hat, hat ihn nach Erfurt zitiert, hat gesagt, komm nach, also ich habe da eine Audienz und dann möchte ich mal mit dem Autor des Werther. Bei Jünger war es genau andersrum. Da kam der Präsident der Republik Frankreich nach Wilflingen geflogen. Und hat ihm die Honneurs gemacht. Also der Goethe musste nach Erfurt fahren, kriegte 10 Minuten. Er fuhr dann sicher sehr schöne Dinge über sein Buch und dann kam der Nächste dran, der politisch wichtiger war vielleicht als er. Das heißt also, das zeigt schon die Wertschätzung von ihm. Das war natürlich auch eine historisch jetzt einmalige Situation, dass Napoleon gerade seinen Krieg hinter sich gebracht hat und aber trotzdem noch Zeit für den Goethe fand. Aber trotzdem ist es bezeichnend, dass die Leute ihn als historischen Zeitzeugen ernst genommen haben und angereist sind. Es war auch der González oder der erste Bundespräsident, der Heuss ist ja 55 nach Wilfling gekommen. Das sind eigentlich alle Bundespräsidenten dahin gepilgert und mehr oder weniger. Er hat einen ausgedehnten Briefwechsel mit der Loki Schmidt gehabt. Also nicht mit dem Bundeskanzler selber, mit Schmidt, aber mit seiner Frau, weil die ja auch Botanikerin war und sehr mit Garten und so. Und die hat den Jünger immer toll gefunden und da haben die sich ausgetauscht. Also es gibt
heute undenkbar, muss man auch sagen. Ja. Allein das Interesse für Literatur von Politikern, würde ich mal unterstellen, ist gering.
Es gibt noch so ein paar Leute, zum Beispiel treffe ich mich immer mal wieder mit dem Oskar Schneider, der war ja Bauminister und der hat dafür gesorgt, dass die Kuppel auf den Reichstag kommt. Der wollte ja die ursprüngliche Kuppel, das hat er nicht geschafft, aber die Glaskuppel wenigstens von Kalle Drawa, das hat er, der Kampf um die Kuppel hieß ein Buch von ihm, das er dann rausgebracht hat. Und mit dem unterhalte ich mich oft. Und das ist so ein Mann, der zitiert stundenlang Hölderlin und Byron und sonst was. Das ist ein vielleicht wie nur noch Strauß, der konnte als Lateinlehrer auch zitieren. Aber der Oskar Schneider ist einer der ganz wenigen, die noch mit beiden Beinen in der Literatur stehen. Das hat man heute fast gar nicht mehr. Aber das ist ja auch ein 95-jähriger Mann. Ja, das ist eine ganz andere Generation.
Steht vermutlich aus. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, Ihre Tagebücher, zumindest der erste Band, zwei wird es geben.
Der zweite kommt jetzt im Frühjahr.
Der zweite
kommt im Frühsommer. Ja.
Der erste ist schon erschienen bei Manuskriptum, beziehungsweise beim Landverlag. Mein abenteuerliches Herz, die Jünger-Referenz ist ja offenkundig. Wie viel Jünger steckt im Heimo Schwilk-Tagebuch?
Ich glaube, es steckt nicht so viel. Also es ist erstmal die Annäherung an Jünger. Der erste Band zeigt meinen Weg zu Jünger. Ich lese viel über ihn. Ich gerade habe den Kontakt dann zum Verlag und so und schreibe über ihn und dann schließlich kommt es zu dieser ersten Begegnung, zweite, dritte, vierte und so weiter und dann gehöre ich dazu und bin öfters da, aber ich glaube, die Tagebücher fangen ja 83 an, weil da meine Jüngerphase anfängt, aber es geht ja ein bisschen weiter zurück. Ich habe immer über meine Träume geschrieben. Ich habe natürlich auch reflektiert über meine Militärzeit und so weiter, meine Lektüren und so. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, wie ich es vorher geschildert habe, die Schnittmengen sind da. Man liest viel, man bewegt sich gerne in der Natur, man hat diese Traumschwere, dass man, ich habe mal geschrieben in meinem Buch, man geht so gern abends schlafen, wenn man nach Hause geht, ja, ins Bett. Also das ist so, also man geht zu sich selbst. Also die Traumwelt ist was ganz Eigenes. Sonst wird man ja immer von irgendwelchen Leuten angerufen und trifft auf der Straße Leute, die man gar nicht treffen will. Das heißt, die Realität konfrontiert einen mit Dingen, die man gar nicht so
passiert
gut
einem in Berlin öfter als in anderen Städten.
Das kann natürlich auch im Traum passieren. Ich habe im Traum auch die Frau Merkel mal getroffen. Also insofern ist auch der Traum nicht ganz gefeit gegenüber diesen Dingen. Aber die Gemeinsamkeit sind einfach die Themen. Aber ich würde nie so vermessen sein, auch wenn ich jetzt das mein abenteuerliches Herz genannt habe, dass ich in die Nähe von Ernst Jünger jetzt im Dichterischen komme oder dass ich diese vergleichbare philosophische Tiefe erreiche, auch wenn ich manchmal versuche, philosophisch-theologische Gedanken zu äußern. Es ist ein Anklang und ich habe ihn ja auch gekannt, aber ich würde sagen, es ist ein ganz eigenes Werk, das jetzt nicht unbedingt eine Imitatio Jüngere darstellt.
Aber wir können festhalten, Jünger zumindest auf ihrem ganz persönlichen literarischen Olymp hatte einen Platz.
Das kann man sagen, ja.
Was natürlich auffällt, das hatten Sie auch schon gesagt, und das wird auch oft von Jüngern sozusagen angeführt, seine Korrespondenz und seine Freundschaft zu berühmten Zeitgenossen. Also wenn er kritisiert wird, da wird immer gesagt, er hatte Kontakt zu Picasso, Albert Hoffmann und so weiter. Liegt das an seiner Persönlichkeit? Und die Frage daran anschließend, wurde er vielleicht auch wird immer noch im Ausland höher geschätzt als in Deutschland? Weil seine Korrespondenz ja auch oft mit Franzosen war ja sehr groß und sein Austausch.
Ja, ich glaube, es liegt in erster Linie an den Themen. Und an seiner Offenheit, diese Themen zu vertreten und dann auch, er hat ja ein ungeheures, dichtes Netzwerk an Freunden und Bekannten gehabt, das darf man auch nicht übersehen, wenngleich er gewisse Kreise nicht eher ausgeschlossen hat, also er hat ja ein genau handverlesenes Publikum, mit dem er sich ausgetauscht hat, aber er hat dann jeden Ball eigentlich aufgenommen. Ich habe auch den Briefwechsel mit Albert Hoffmann gelesen auf der Rittimatte. Ich bin da hingefahren, als meine Biografie entstanden ist und habe mit ihm mehrfach gesprochen. Und da hat er mir den Briefwechsel gezeigt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat er den Jünger angeschrieben und hat gesagt, ja, er kenne sein Werk ganz gut und so. Und am Anfang hat er ihm immer nur aus der Schweiz Care-Pakete geschickt mit irgendwelchen Leckerli, ja. Weil Deutschland war ja die erstmal drei Hungerjahre bis 48 und dann natürlich zwischendurch haben sie sich über die Rauscherfahrung ausgetauscht und dann kam es ja zu diesen LSD-Sitzungen und der Albert Hoffmann ist ja der Entdecker des LSD, das hat er in Sandoz ja sozusagen hergestellt, allerdings aus therapeutischen Gründen als Antidepressivum, das wurde dann plötzlich, hat es eine ganz private Karriere gemacht, bis es dann kassiert wurde, von der WHO sozusagen verboten wurde, auch als Therapeutikum. Heute ist es wieder ein bisschen anders, es lockert sich wieder, aber es war lange Zeit verboten. Und deshalb hat er bei Glenn Cotter ja dieses Buch rausgebracht, LSD, mein Sorgenkind. Also der Jünger hat im Grunde genommen die Bälle aufgenommen und hat dann die Menschen für sich begeistert, erstmal von der Sache her und dann auch als Mensch. Also der Albert Hoffmann hat immer geschwärmt, dass der Jünger ein unglaublich guter Freund und Gesprächspartner ist. Also ich glaube, das ist sozusagen, war auch bei Golo Mann so. Der Golo Mann hat ihn ja besucht in Ravensburg und hat so ein bisschen kühn geschrieben, ja, der Jünger, der große Jünger ist jetzt plötzlich ganz klein, da ist so in einer kleinen Wohnung und der arme Kerl. Und so hat es so ein bisschen bedauert und später, 30 Jahre, 40 Jahre später, hat er der Michael Glatt geschrieben, ja, er hat jetzt wieder über Jünger gelesen, ist ja doch ein ganz großer Mann und der hat so eine Ökonomie, wie der durchs Leben kommt, das könnte er selber gar nicht nachvollziehen. Er sei ja ständig, würde immer versuchen, alle recht zu machen. Der große Mann war ja mehr so ein unsicherer Typ. Und das hat er bei Jünger toll gefunden. Also die menschliche Qualität und auch diese Selbstorganisation, also so durchs Leben zu kommen und in gewissen Lebenssituationen genau zu unterscheiden zwischen dem, was einem nützt und was einem wirklich was bringt. Also der berühmte Aphorismus von Jünger heißt ja, nicht jeder ist es wert, dass man ihm widerspricht. Oder wer sich selbst kommentiert, geht unter sein Niveau. Oh, ja. Also das muss man erst mal leben. Ja, und das fand der Golemann toll. Also alle, die ihn kennengelernt haben, übrigens auch dann Mitterrand, fanden ihn sehr angenehm. Aber natürlich, die ersten 20 Minuten sind immer mühsam bei Jünger, weil er eher so ein spröder Typ ist, ja. Aber man muss irgendwie einen Ball rüberwerfen, den er gut findet, und dann schlägt er ihn auch zurück.
Was wir auch in der Bibliothek hier, in der Bibliothek des Konservatismus, beobachten, ist, dass der auch für junge Konservative Ernst Jünger immer noch ein Türöffner zu einer unbekannten Welt ist. Also vielleicht gar nicht mal zu politisch oder zu einer kriegerischen Welt, sondern vor allem zu einer poetischen oder zu einer poetischen Weltsicht. Ganz allgemein gefragt, warum sollte man denn heute noch Jünger lesen, oder warum sollte man speziell als Konservativer noch Ernst Jünger lesen?
Ich glaube, es gibt erstmal das, was ich ja ganz am Anfang betont habe, es gibt dieses Widerständige, was ja heute vielen abgeht, dass sie so kopfgewaschen sind, dass sie gar nicht das eigene noch erkennen können, ja, das Selbst. Und das ist bei Jünger wunderbar zu studieren, wie jemand dieses Selbst erstmal entwickelt und dann ihm treu bleibt. Und dann würde ich sagen, wenn jetzt alle von Ökologie reden, das ist der einzige Mann, der den Verfall und den Schwund der Arten weltweit protokolliert hat, auch die Vernichtung. Also er war ja zum Schluss sehr technisch kritisch. Am Anfang war er technisch affin eigentlich, der Arbeiter, totale Mobilmachung. Das ist eher positive Tendenzen, die er beschreibt. Auf der anderen Seite hat er dann protokolliert in 70 Verwählen in seinen Tagebüchern, Reisetagebüchern, auch den Schwund und den Verlust. Zum Beispiel hat er dem Serge Marchand mal erzählt, dem Bildhauer, dem Franzosen, als er da auf Greta war. Da hat er mir dann auch geschrieben, eine Karte, da steht es auch drauf. Als ich da vor 30 Jahren war, da habe ich noch wahnsinnig viel Käfer gefunden. Jetzt finde ich gar keinen mehr. Aber dafür gibt es ganz viele Hotels. Das heißt also, der Verlust an Natur durch Zivilisation ist eindeutig. Und in seinem Werk kann man das wirklich, es wird nicht einfach nur behauptet im Bundestag durch irgendwelche flache Reden, sondern er hat es sein ganzes Leben gelebt. Dadurch muss man es politisch umsetzen, keine Frage. Aber er hat ja gleichzeitig immer so eine metahistorische Position beschrieben, auch an der Zeitmauer und so weiter. Da sagt, da wird was mit uns gemacht. Also das ist ein bisschen wie Heidegger, der sagt, die Technik ist ja nicht nur ein menschengemachtes Phänomen, sondern das ist ein Seinsgeschick. Das kommt über uns. Da macht etwas aus uns etwas. Und dementsprechend hat er das immer auch der Jünger ein bisschen beschrieben als etwas Verhängtes, ja, dem man eigentlich gar nicht entgehen kann. Aber man kann die Schätze ja wertschätzen und die Biotope aufsuchen, wo es das alles noch gibt, und sie dann funkelnd beschreiben, wie der Jünger, also sozusagen sie retten, wenigstens im Werk, bevor die Welt untergeht. Insofern ist er sozusagen geh aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit. Also er will nochmal die Schätze besichtigen, bevor sie verschwinden.
Heimo Schwilk, junger Biograf, empfiehlt nicht nur jungen Konservativen die Jüngerlektüre, sondern auch der Fridays for Future Jugend.
Ja, genau. Statt sich festzuklemmen wie die Reptilien, sollten sie die Reptilien erstmal beobachten.
Ja. Auch ein interessanter Punkt, das schreiben sie, glaube ich, auch im Tagebuch. Da erhebt Jüngers damalige Frau gegen seinen früheren Sekretär Armin Mohler, Schöpfer der konservativen Revolution, wenn man so sagen kann, den Vorwurf, dieser, also Mohler, habe Jünger genutzt, um sein eigenes Weltbild in ihm zu spiegeln. Sehen Sie das auch so? Und ist es überhaupt möglich, in Jünger einen konservativen oder rechten Vordenker zu sehen? Oder muss man das gar?
Also bei Mohler und Jünger ist es schon eigentlich eine traurige Entwicklung, die Pointe, dass der Mohler hat ihn natürlich festgelegt auf seine Lektüre. Er hat den Arbeiter gelesen, hat er mir selber mal einen Brief geschrieben, den habe ich auch zitiert in meinem Tagebuch. Er hat im Grunde genommen dem Jünger vorgeworfen, dass er dann später für die Werkausgaben dann gewisse Teile rausgenommen hat, wobei ich der Meinung bin, dass er keine tragenden Teile daraus genommen hat, sondern gewisse Redundanzen, oder ich glaube nicht unbedingt, dass er sich selbst revidiert hat, sondern es war dieser Anspruch, einfach stilistisch noch zu verfeinern und das Ganze runder zu machen, essayistischer zu machen. Und für ihn war das wie ein Verrat. Also er sagte, er schrieb mir da, ich bin da in die Bibliothek nach Deutschland.
Mohler schrieb mir das.
Er ist ja Schweizer gewesen und da ist er nach, hat in die Bibliothek und hat sich das alles abgeschrieben von Hand. Da gab es noch keine Fotokopie. Und er hat sozusagen, hat sein Leben verändert. Er hat sich ja dann gemeldet für die Waffen-SS oder was weiß ich. Er hat sich dann mit dem Schicksal Deutschlands verkoppelt, sozusagen, und das alles aufgrund dieser Lektüre und dieser Imprägnierung durch den frühen Nationalismus von Jünger. Wobei Jünger den natürlich hinter sich zurückgelassen hat. Er wollte ja Nationalismus, also eine Mobilmacht der Nation, aber nicht unbedingt, dass die Nazis sich dann das krallen, das Ganze. Das hat er auch mit aller Heftigkeit beschrieben, dass im Grunde genommen sie als nationalrevolutionäre Gruppierung natürlich dieser Massenpartei unterlegen waren und dass sie eigentlich nur die Vordenker waren, die dann missbraucht wurden. Das hat Jünger auch konzidiert. Aber der Mohler ist einfach da stehen geblieben. Der hat einfach den späten Jünger nicht mehr zur Kenntnis genommen. Der hat mir dann auch geschrieben, ich erinnere mich noch, ich glaube, das habe ich auch abgedruckt, wenn man jetzt in Heidegger denkt oder an Carl Schmitt, da gehört der Jünger auch dazu. Die ganz großen Werke sind ja im Spätwerk nicht mehr gekommen. Die ganz großen Bücher, Sein und Zeit oder so, ja. Das ist später eine Umdrehung der Schraube, aber irgendwie kam nichts Neues. Das ist natürlich eigentlich ungerecht, wenn der Jünger hat noch großartige Bücher geschrieben, Annäherungen, Drogen und Rausch oder sein Sanduhrbuch oder über die Linie oder dann die Tagebücher und also es gibt ja unendlich, oder Oemswil, ja, über den Anarchen. Es gibt unglaublich gut geschriebene Bücher, mal ganz abzusehen, dass er noch mit 19 Krimi rausgegeben hat. Und dann auch die theologisch bedeutsamen Bücher wie die Schere, also die ganz späten. Das heißt, der Jünger hat doch ein sehr, sehr eindrucksvolles Spätwerk geschaffen und deshalb hat der Mohler einfach seine persönliche Vorliebe da so über das Ganze gestellt, dass der Jünger auch ein bisschen ausgeflippt ist, habe ich auch zitiert, wo er ihm dann schreibt, also ich habe mich in ihn getäuscht oder in dir getäuscht und so weiter. Da habe ich ja sozusagen eine Natter an der Brust gezüchtet. Du hast sogar meine Papierkörbe durchgegangen und so weiter. Das war vielleicht auch nicht gerecht. Der Mohler hat schon viel auch für den Jünger getan. Das war ja auch ein sehr, sehr anhänglicher Mensch und menschlich auch angenehmer Mensch. Er hat ja nur diese Selbstrevision oder was er für Selbstrevision hielt, hat er in Frage gestellt.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die frühe und die späte Phase bei Jünger, das sind ja, klassischerweise wird es ja auch so eingeteilt, der frühe Jünger und der späte Jünger. Würden Sie also sagen, man kann Jünger nicht nur einen Teil mögen, sondern man muss, wenn, den ganzen Jünger lesen? Oder?
Ich finde schon, dass es eine durchgängige rote Linie gibt, also dieses religiös-metaphysische Element, also die Suche nach dem Urgrund, die platonische Linie, später kann man die auch christlich interpretieren, er hat ja spät konvertiert. Und
was ja viele gar nicht wussten.
Viele gar nicht wussten. Das wurde ja ein bisschen geheim gehalten. Aber im Grunde genommen, das Frühwerk, das Spätwerk, er hat mal nach dem Krieg gesagt, der erste Teil meines Werkes, also in Stahlgewittern, der Arbeiter zur Mobilmachung, das ist mein altes Testament und das neue Testament. Also das ist sozusagen das Gesetzgeberische. Da war ich noch der Meinung, ich hätte die Tafel, die Moses-Tafel gefunden. Ja, und dann später war es mehr das individuelle Heil, ja, bis zum Anarchen hin. Wie verhält man sich dann in einer aus dem Rand und Band geratenen Geschichte? Also das Alte und das Neue Testament. Also das würde ich teilweise unterschreiben, aber ich finde, es ist durchgängig erkennbar, vom in Stahlgewittern bis in die Schere hinein, so ein typisch jüngerischer Ton, die Welt als etwas Wunderbares zu verstehen und dann auch ihm auf die Spur zu kommen, im Kleinen, im Detail, indem man wirklich jeden Stein umwendet und es ernst nimmt, aber gleichzeitig wieder diese metaphysischen Ausflüge. Also der Jünger ist ja nie nur der Kleintiermensch, sondern er ist ja immer der das immer gleich einordnet und kosmisch qualifiziert. Da gibt es dann viele, die das ganz schrecklich finden. Ja, die vom Besonderen blitzschnell ins Allgemeine zu streben, aber das hat der Goethe auch nicht anders gemacht. Der hat es nur ein bisschen als Staatsrat ein bisschen gemäßigt gemacht vielleicht. Der war ja auch mehr der Kriegsbeobachter, der Jünger hat ja gekämpft im Krieg, während der Goethe hat es eigentlich nur so das Schlachtfeld besichtigt, ja, das Rauchende.
Ja, wir kamen gerade schon zu sprechen auf den Konservatismus bei Ernst Jünger. Da möchte ich zum Ende aber nochmal auf Ihren eigenen Konservatismus zu sprechen kommen. Sie haben ja die Selbstbewusste Nation mit Ihrem Freund, soweit ich weiß, Ulrich Schach, der mittlerweile verstorben ist, herausgegeben. Ihr Bestreben da, ja, den traditionellen Konservatismus einen neuen Impuls zu geben. Würden Sie sagen, das ist gelungen? Oder würden Sie sagen, es bräuchte eigentlich noch viel mehr neue Impulse?
Also das Buch ist ja eigentlich ein Sammelsurium. Das sind ja verschiedene Ansätze, gruppiert um den Unshredded Box Volksgesang von Bodo Strauß. Ist im Grunde genommen ein großer Kommentarband durch die Brille von sehr individuellen Leuten, von Brigitte Seebacher-Brandt bis Bodo Strauß, also anschwellender Boxgesang und Rüdiger Safranski und wer da alles drin ist. Das hat also sozusagen so eine breite Streuung. Ich wollte damals, oder wir wollten, der Ulrich Schacht und ich, möglichst viele, nicht unbedingt nur konservative Menschen versammeln, die aus dieser deutschen Einheit was machen, die das ernst nehmen als historisches Phänomen, dass man jetzt gewisse Fehlentwicklungen in den Blick nimmt und sich neu ausrichtet, dass man das als Chance der Veränderung sieht. Ja, also vielleicht, wenn man es jetzt groß hochtrabend, so ein Normalisierungsnationalismus, also aus einer völlig unsouveränen, in sich selbst verkrochenen Nation jetzt plötzlich eine Nation zu machen, die auch ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Deshalb heißt es ja auch die selbstbewusste Nation. Der Fleißner, der das damals veröffentlicht hat, der hat mir noch am Telefon gesagt, Herr Schwick, das kann man doch nicht lassen, den Titel. Wir sind doch gar nicht selbstbewusst. Da habe ich gesagt, ja, aber wir sollen es aber werden. Und das Buch ist ja ein Programm. Also das ist mehr nach vorne, das ist offensiv gedacht. Deshalb ist auch von Serge Marchand dieser Polemos vorne drauf, ja, der Krieger, der sein Schild nach vorne streckt. Das heißt, es hat was Attackierendes, was Angreifendes und die sagt, wir müssen jetzt einfach diese geschichtliche Stunde nützen, um ein gewisses konservatives Denken, das nicht genau definiert wird. Es bleibt jedem überlassen, was er jetzt verrichtet hat. Man hat ja die Bilanz von Bodo Strauß als Grundaussage, wo er sozusagen viele Fehlentwicklungen ja namhaft macht und benennt. Insofern ist das Buch ein Angebot gewesen. Und so ist es auch aufgenommen worden. Wenn ich jetzt viele Leute treffe, dann sagen sie, das Buch hat mein Leben verändert. In dem Sinne, da habe ich über gewisse Dinge zum ersten Mal richtig nachgedacht. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Wirkung. Der Fleißner hat damals, als das Buch rauskam, im Deutschen Dom haben wir es vorgestellt. Da war alles da, was Rang und Namen hat in Berlin. Und da sagte er noch in der Präsentation, dieses Buch wird Geschichte schreiben oder so ähnlich. Ja. Und da hat er recht. Ich merke das auch, wenn ich mal jenseits von Parteilinien oder Proporz, wenn ich Leute von der AfD treffe, die sagen, naja, das habe ich damals gelesen, das hat mir so einen Kick gegeben, lange bevor die Partei überhaupt gegründet wurde. Ich glaube, es gibt gewisse Bücher, die was auslösen. Und auch wenn es noch nicht, das ist ja kein Parteiprogramm oder sowas. Ja. Insofern haben wir da einfach die Leute angestoßen, kurz nach der Wende mal drüber nachzudenken, was aus Deutschland werden könnte.
Also man hat eher einzelne Individuen sozusagen beeinflusst, die dann daraus dementsprechend gehandelt haben.
Genau. Und es sind ja auch verschiedene, es ist wirklich ein breites Spektrum da. Es sind Leute aus der Politik, es sind Leute aus der Kultur, Schriftsteller und Leute aus der Jurisprudenz, auch Dissidenten aus der DDR-Zeit und so. Also insofern ist das Buch schon, hat es eine gewisse Bandbreite und alle haben was dazu zu sagen, was besser werden sollte im Rückblick oder retrospektiv.
Ja, wie Sie schon sagten, zweifelsohne ein Klassiker der konservativen Literatur, wenn man so will, der Nachkriegszeit. Zum Abschluss, um nochmal auf Jünger zurückzukommen, aber natürlich die obligatorische Frage, was ist Ihr persönliches Lieblingswerk von Ernst Jünger und zu welchem Werk würden Sie denjenigen raten, die bisher noch nichts von Jünger gelesen haben?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das Temperament so verschieden ist. Also jeder sucht ja was anderes, aber ich würde sagen, das abenteuerliche Herz ist für mich ganz wichtig
erste
gewesen, tatsächlich. Also das erste, aber auch das zweite, historisch eingeordnet auch das zweite, aber in erster Linie dann doch das erste. Und dann seine Reisetagebücher finde ich ganz großartig, am Sarazenenturm oder San Pietro oder egal welche man jetzt nimmt. Aber gerade seine Sardinien-Tagebücher, es ist ja seine Lieblingsinsel gewesen. Er hat ja immer Inseln gern, er hat ja Insel gesammelt. Der Ulrich Schacht hat immer gesagt, jetzt habe ich endlich mal einen zweiten Inselsammler. Der hat ja war mit mir bei Ernst Jünger, da haben sie sich lang über die Arktis und über gewisse Inseln unterhalten. Und der Jünger hat die Inseln deshalb so gemocht, weil sie so ein Kosmos für sich selber sind. Er hat immer gesagt, auf einer Insel gibt es weniger Staatlichkeit. Das ist so ein abgetrenntes Biotop. Ja, die Menschen sind auch anders, ja, sie sind von Natur umgeben, von Meer, sie haben eine größere innere Freiheit und so weiter. Und das trifft auf Sardinien. Ich habe dann übrigens per Zufall bei der UNESCO, da gab es so eine Statistik, wo denn die gesündesten und hochbetagtesten Menschen leben. Da hieß es auf irgendwelchen Inseln in Japan, auf Sardinien. Und was war das Dritte? Ich glaube, irgendwo in Griechenland. Und das passt wunderbar, weil die Leute einfach so naturnah leben. Ja, heute mag es vielleicht nicht mehr so sein, vielleicht an den Rändern, an der Küste ist es jetzt anders, aber im Landesinneren ist es immer noch so. Also wenn Leute da hinreisen, ich habe einen Freund, der war gerade auf Sardinien, der sagt, das sei, wenn man so ein bisschen ins Innere reist, immer noch so. Bei Jünger hat ja dann in seinen Tagebüchern geschrieben, endlich habe ich ein Hotel gefunden, wo es kein fließend Wasser gibt und keine Elektrizität. Also er wollte sich ganz abnabeln von der Zivilisation, also technikfrei leben. Das war damals noch möglich, ob es heute noch möglich ist, vielleicht in den Bergen, ich weiß es nicht. Also das würde ich, wenn Sie das als Empfehlung, ich würde die Reisetagebücher empfehlen, weil da ist ja auch viel Ökologie drin, ja, viel Natur. Und ich würde, um in das metaphysische Zentrum zu stoßen, Ästhetik des Wunderbaren, würde ich empfehlen, dass man das abenteuerliche Herz liest.
In diesem Sinne, Herr Schwilk, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Hat Freude gemacht.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.